Ich war früher mal als Junge an einem Fußballmatch im Hartturmstadion. Da war ich, weil ich einen Freund hatte, dem sein Vater war Fußballfan, GC-Fan, und dann durfte ich da mal mitgehen. Und dann haben wir für GC mitgefiebert und gerufen und so weiter. Fußball interessiert mich zwar nicht so enorm, mögen das mir die verzeihen, die das sehr interessiert. Auf jeden Fall, seit da bin ich GC-Fan. Und obwohl ich kaum seit da je einen Match gesehen habe, aber GC war immer mehr etwas besser als FCZ. Das fand ich immer super, dann war ich immer auf der Seite der Sieger, der Besseren. Und ich kann euch sagen, man fühlt sich viel besser, wenn man auf der Seite der Sieger steht, als ständig damit leben muss, dass die Mannschaft, die man gern hat, verliert. Wir wollen gerne Sieger sein. Was ich auch noch gucke im Fußball, das sind die Weltmeisterschaftsfinale. Und am Anfang weiß ich nie so recht, für wen ich da mitfiebern soll, weil es macht erst so richtig Spaß, wenn man mit einer Mannschaft mitfiebern kann. Und dann so im Laufe des Spiels schwankt man, am liebsten fiebert man mit denen mit, die gewinnen. Dann kann man sich freuen. Wir sind gerne auf der Seite der Sieger. Und heute haben wir es mit Krieg und Sieg zu tun. Wir beschäftigen uns heute nämlich mit dem Kapitel 14 in 1. Mose. Und da sehen wir einen fast unglaublichen Siegeszug des Abraham. Ich habe diesen Text überschrieben mit: Unser Glaube ist der Sieg. Und weil ich euch nicht den ganzen Text fortlaufen lesen möchte, lese ich den, währenddem ich dann diesen Text erkläre. Um diese Zeit brach im Land Kanaan ein Krieg aus. 4 Großkönige, Amraphel von Shinar, Arioch von Elasar, Kedor Laomer von Elam, sowie Tidal, der König vieler Völker, zogen ins Feld. Sagt uns natürlich nicht viel, wenn wir das so hören. Das sind 5 Großkönige, übersetzt das die gute Nachricht. Und die kommen eigentlich aus dieser Gegend hier. Ur in Chaldea kommt Abraham her. Hier sehen wir aus diesem Gebiet also, das Abraham auch sehr gut kennt, kommen diese Könige. Der führende Mann von diesem Feldzug, das ist der Kedor Laomer, oder wie man das auch immer ausspricht. Auf jeden Fall scheint das der mächtige König zu sein, und die anderen, das sind so Vasallen, die mit ihm verbündet sind, und die gehen einfach mit. Man muss sich vorstellen, wenn die nicht mitgegangen wären, dann wären sie wieder erobert worden. Also die hatten vermutlich gar keine Chance. Das war also ein sehr mächtiges Reich, das hier dieser Kedor regierte. Er zog ins Feld gegen die 5 Stadtkönige. Also es waren dann nur Könige über Städte, nicht über ganze Völker. Bera von Sodom, Birscha von Gomorra, Shinab von Adma, Shemeber von Zeboim und den König von Bela. Jetzt heißt dieser Ort Zora. Da muss ich drücken. Entschuldigung. Das ist in diesem Gebiet hier, sind diese Städte. Da vermutet man das Tal Sidim, wo diese Schlacht stattgefunden hat. Aber das ist alles nicht alles so ganz gesichert. Aber in diesem Gebiet waren, das ist also das Tote Meer hier. Hier haben wir Jerusalem. Diese 5 hatten sich zusammengeschlossen und waren mit ihren Truppen in das Sidim-Tal gezogen, wo heute das Tote Meer ist. Nun, was ist passiert? 12 Jahre lang hatten sie unter der Oberherrschaft Kedor Laomers gestanden. Im 13. Jahr waren sie von ihm abgefallen. Das war damals so Sitte übrigens, das ist ja heute gar nicht so ganz anders. Da hatten eben die mächtigen Völker, die hatten ihre anderen Völker, die sie unterdrückten. Von denen haben sie Tribute bezogen. Das heißt, jedes Land musste so und so viel abliefern, jedes Jahr. Und jetzt haben die sich losgesagt, dann denken die Völker manchmal wieder, ah, wir sind genug stark, der ist gar nicht mehr so stark, wie er mal war. Wir zahlen dem unseren Tribut nicht. Dann wird ein Jahr nichts bezahlt. Dann merkt das natürlich dieses Reich und sagt, hallo, da haben wir überhaupt nichts bekommen, was ist los? Wir gehen das nun eintreiben. Die müssen ja nicht meinen, sie sollen sich gegen uns erheben. So ist das etwa passiert und nun ist dieser Feldzug in Gang gesetzt worden. Jetzt kannst du mir vielleicht mal zurückschalten. Ich habe da irgendwie mit der Reihenfolge ein Problem gehabt. Jetzt im 14. Jahr, also im 13. Jahr haben sie nichts bekommen, im 14. Jahr wollen sie sich das nicht nochmal gefallen lassen, machen sie einen Feldzug, diese vier Großkönige. Jetzt im 14. Jahr rückte Kedor, Laomer und die mit ihm verbündeten Großkönige heran. Zuerst besiegten sie die Raphaiten in Ashteroth, Karnaim. Ich weiß auch nicht genau, wo alle diese Orte sind, abgesehen davon. Aber ihr seht hier diese Linie, dieser Feldzug hier. Dann geht das hier runter, hier rüber und dann endlich hier kommen sie dann zu dieser Schlacht. Und das heißt dann, in der Bibel wird das so beschrieben, die Susiten in Ham, die Emiten in der Ebene von Kiriataim und die Horiter in ihrem ganzen Gebiet vom Bergland Seir bis hinunter nach El Paran am Rande der Wüste. Das wäre hier El Paran. Von dort wandten sie sich nordwärts nach En Mishpat, das jetzt Kadesh heißt, das ist hier. Das ist enorm, müsst ihr mal vorstellen, wie die da rumgezogen sind. Und verwüsteten das ganze Gebiet der Amalekiter und die von den Amoritern besiedelten Gegenden Hatzezon Tamar. Sie haben also einfach alles niedergemacht. Das heißt, sie haben alles erobert. Das sind alles nachher Völkerschaften gewesen, die wiederum tributpflichtig waren diesem Kedor. Im Sidim-Tal stellten sich ihnen die abgefallenen Stadtkönige entgegen. Die mussten sich jetzt verteidigen da. Mit vier Großkönigen mussten es die fünf kleinen Stadtkönige aufnehmen. Nun ist das Sidim-Tal voll von Asphaltgruben. In diese Gruben fielen die Könige von Sodom und Gomorra. Als sie sich zur Flucht wandten, die anderen Stadtkönige flohen auf das Gebirge. Die Großkönige plünderten Sodom und Gomorra und nahmen alle Lebensmittelvorräte mit und alles, was wertvoll war. Auch Abrahams Neffen Lot, der damals in Sodom wohnte, schleppten sie mit dazu, seinen ganzen Besitz. Also die haben einfach alles niedergemacht. Und da hatte niemand irgendwie nur ansatzmäßig eine Chance. Und dann haben sie noch Sodom und Gomorra geplündert, einfach als Strafe, weil sie sich gelöst haben von dieser Abhängigkeit. Und einer von denen, die sich retten konnten, kam zu dem Hebräer Abraham und berichtete ihm alles. Abraham wohnte damals bei den Eichen des Amoriters Mamre. Der war ein Bruder von Eschkol und Aner, und alle drei waren mit Abraham verbündet. Als Abraham hörte, dass sein Neffe in Gefangenschaft geraten war, rief er seine kampferprobten Leute zusammen, 318 zuverlässige Männer. 318, das ist nicht so eine große Armee, aber immerhin. Die alle in seinen Zelten geboren worden waren. Mit ihnen jagte er hinter den siegreichen Königen her. Da sehen wir, die sind dann hier weitergezogen, Richtung Dan, und da ist dann der Abraham hinterhergejagt, diesen Königen mit ihrem ganzen Beute, die sie hatten. In der Gegend von Dan holte er sie ein. Er teilte seine Männer in zwei Gruppen, überfiel die vier Könige, bei Nacht schlug sie in die Flucht und verfolgte sie bis nach Hoba, nördlich von Damaskus. Er nahm ihnen die ganze Beute ab und befreite seinen Neffen Lot samt den verschleppten Frauen und den übrigen Gefangenen. Es ist fast unfassbar, was hier jetzt geschehen ist. Da gehen diese Großkönige, machen einfach alles nieder, machen einen riesen Feldzug, gehen mit großer Beute, wollen sie zurück. Und jetzt jagt ihnen Abraham mit seinen 318 Männern und dann noch einige dazu von seinen Verbündeten hinterher und erschlägt diese ganzen Großkönige vernichtend, nimmt ihnen die ganze Beute weg und alle Gefangenen und die gehen leer aus. Es ist erstaunlich, dass sich Abraham überhaupt auf den Weg gemacht hat. Weil er hätte sich ja sagen können, ja, was interessiert mich das? Was interessiert mich überhaupt in Lot? Der hat ja selber gewählt, dass er in der besseren Gegend leben will. Jetzt soll er mal sehen, wie er da zurechtkommt. Jetzt hat er halt Pech gehabt. Interessant ist, dass Abraham offenbar überhaupt nicht auf solche Gedanken kommt. Er hört, dass Lot mitverschleppt wurde und das ist im Grund genug, einfach seine Männer zu packen und einem Heer hinter nachzujagen, das siegreich eine ganze Gegend niedergemacht hat, um Lot zu befreien. Er wagt sich an einen Kampf, der probt die Armee heran und er gewinnt sogar. Es ist nämlich erstaunlich, dass er diesen Kampf gewonnen hat. Es ist überhaupt erstaunlich, dass er in den Kampf gezogen ist. Aber hier wird ein grundlegendes Prinzip des Glaubens uns wieder vor Augen geführt. Und uns muss immer bewusst sein, wenn wir uns mit Abraham beschäftigen, beschäftigen wir uns mit dem Mann des Glaubens. Jedes Mal, wenn wir wissen möchten, was Glaube heißt, können wir bei Abraham, bei seinem Leben nachlesen, was Glaube heißt. Und hier wird das Prinzip deutlich, nicht meine Kraft zählt, sondern Gottes Kraft zählt. Nach diesem Prinzip lebt Abraham offenbar. Durch die ganze Bibel wird uns das vor Augen geführt. Zum Beispiel David, als Goliath die Armee, die israelitische Armee bedrohte, da sagten alle, ja, das wagen wir nicht. Die waren alle, ganz Israel war eingeschüchtert. Das waren starke Männer, die hatten Waffenrüstungen, alles. Und dann dieser große Goliath, der hat gesagt, kommt ihr her, ich mache euch nieder und ich zerfetze euch. Und die Israeliten, die waren richtig, die hatten einfach Schiss. Du weißt, wie das ist, oder? Wenn man Schiss hat, dann kommt so ein Kribbeln im Bauch und man muss auf die Toilette und irgendwie. Einfach, die hatten wirklich Schiss. Und da kommt dieser David und sagt, was sagt der? Der verhöhnt unseren Gott, das geht doch nicht. Ich ziehe gegen ihn. Und dann gibt ihm dann noch Saul die Waffenrüstung und sagt, komm, die ist mir viel zu groß. Ich gehe mit der Steinschleuder. Jetzt geht dieser David auf diesen Goliath zu. Und dieser Goliath sagt, ah, was willst du mit deinem Stock? Bin ich vielleicht ein Hund? Schreit ihn an. Und dann rief er den Zorn seiner Götter über David. Komm her, spottet er. Dein Fleisch will ich den Geiern zum Raub, zum Fressen geben. Und David sagt ihm, du trittst gegen mich mit Säbel und Spieß und Schwert. Ich aber komme mit dem Beistand des Herrn, des Herrschers der Welt, des Gottes, dem das Heer Israels folgt und den du verhöhnt hast. Dann packt er seine Steinschleuder, und Goliath fällt. Das sind Glaubenstaten. Das ist das Prinzip des Glaubens. Nicht die Stärke, die eigene Stärke zählt, sondern die Stärke Gottes. Was Gott kann, zählt. Darum kam David einem Goliath entgegentreten. Er war entrüstet, David, dass dieser Mann, mag er noch so stark sein, es wagt, den Gott Israels zu lästern. Er hat gar keine Angst gehabt. Er hat gesagt, das geht doch gar nicht. Das kann man gar nicht akzeptieren. Man muss dem entgegentreten. Und er ist dem entgegengetreten. Und die anderen haben vermutlich ziemlich gestaunt, auch die Israeliten. Oder Jonathan, in meinen Augen genauso ein großer Glaubensheld wie David. Als Israel von den Philistern bedroht war, rettete er allein mit seinem Waffenträger das Volk Israel. Er hat es aus einer schwierigen Lage herausgebracht. Vor seinem waghalsigen Unternehmen sagt er zu seinem Waffenträger, komm, wir gehen zu den Posten darüber, zu dieser Unbeschnittenen. Vielleicht hilft uns der Herr. Denn für ihn ist es nicht schwer, den Sieg zu schenken, ganz gleich, ob nun viele oder wenige kämpfen. Ihm ist das ist nicht relevant, ob viele oder wenige kämpfen. Er kann den Sieg schenken. Und Gott selber ermutigt sein Volk, auch in schwieriger Situation, nicht durch menschliche Macht und Gewalt wird es dir gelingen, sondern durch meinen Geist, das sage ich, der Herr, der Herrscher der Welt. Und mit diesem Bewusstsein ist Abraham in den Kampf gezogen. Ich weiß nicht einmal, ob er gerechnet hat vorher, wie groß das Heer ist, dieser Großkönig. Das muss ein Riesenheer gewesen sein. Und er mit seinen 318 Männern und dann noch einige dazu von seinen Verbündeten war vermutlich ein verschwindend kleines Heer. Und er ist trotzdem gezogen. Und Gott hat den Sieg geschenkt. Gott sprengt immer wieder unsere Vorstellungskraft. Ja, mit was soll man das vergleichen, dieser Kampf? Kann man verschiedene Dinge nehmen. Ich möchte mal diesen Kampf, und das muss man ja sehen, diese Lage, auch von Lot, war natürlich völlig aussichtslos. Der hat sich jetzt gesehen, da irgendwo im babylonischen Reich, da irgendwo als Sklave zu leben. War völlig aussichtslos. Aber Gott hat da eingegriffen. Was kann man das vergleichen? Ich habe da etwas Probleme gehabt, aber es ist mir dann noch etwas in den Sinn gekommen. Man könnte das vergleichen mit dem Auftrag, den wir haben für die Evangelisation. Menschen für Jesus zu gewinnen. Das empfinden wir als oft so aussichtslos, so schwierig, als ob der ganze Kampf schon verloren ist. Als ob nichts mehr zu machen ist. Wir sprechen davon, wie steinig der Boden ist, dass kaum mehr Menschen offen sind für den Glauben. Und was tun wir? Wir ziehen nicht in die Schlacht, wie Abraham es tat, sondern wir sagen, komm, es nützt eh nichts. Denn was mir auffällt, bei all dem, wo in der Schrift es heißt, dass Gott den Sieg geschenkt hat, haben die Menschen gekämpft. Es gibt selten Siege, wo sich die Gott vertrauten, zurücklehnten und sagen, Gott macht denn das schon. Ich bleibe in der warmen Stube. Er wird das für mich erledigen. Das Interessante ist, dass Gott immer mit dem Menschen zusammenarbeitet. Immer der Mensch muss gehen. Wir können nicht sagen, ah ja, komm, was sollen wir in der Mission tun? Gott soll die selber missionieren. Er ist mächtig. Was brauche ich da hinzugehen? Was brauchen wir Geld zu investieren? Aber Gott arbeitet anders und wir sehen auch hier. Abraham hat nicht einfach gesagt, Gott erschlagt diese Armee, dass dann Lot rauskommt, sondern Abraham ist gegangen und hat gekämpft. Das heißt, es braucht immer beides. Es braucht, dass wir bereit sind zu kämpfen. Und wir müssen, und auch ich muss wieder neu lernen, einfach zu kämpfen. Nicht innerlich aufzugeben, zu denken, es nützt eh nichts. Kein Mensch interessiert sich. Vielleicht muss ich einfach mal etwas sagen. Vielleicht muss ich mal etwas sagen und ich weiß schon vorher, nachher wird es beklemmend sein. Vielleicht. Aber vielleicht schenkt Gott dann auch Siege, die wir gar nicht erwartet haben. Wenn wir das Evangelium verbreiten, dann gehen wir genau auf dieses Kampfgebiet. Wir gehen auf ein Feld, das wir verloren denken. Dass wir meinen, es sei verloren, die Schlacht sei schon gewonnen. Von der Gegenseite. Aber die Schlacht ist noch nicht gewonnen. Weil wir auf der Seite des Siegers stehen. Und das ist die Herausforderung, die wir als Gemeinde und als Gläubige haben, immer wieder. Diesen Kampf zu führen. Diese Botschaft zu sagen, auch wenn Widerstand kommt. Menschen auf Jesus anzusprechen, auch wenn wir denken, es interessiert sie überhaupt nicht. Und vielleicht werden wir dann manchmal überrascht sein, dass Menschen doch mehr interessiert sind, als wir gedacht haben. Ich habe das mal erlebt, auch wenn ich so Traktate verteilt habe, dann macht man sich ja immer so ein Bild, oder? Der nimmt es bestimmt. Und der nimmt es bestimmt nicht. Und der nimmt sicher gern. So, man hat so seine Schubladisierung. Macht das mal. Ich garantiere euch, ihr werdet nicht jedes Mal ein Volltreffer landen. Es werden Leute das nehmen und reingucken, wo ihr denkt, die nehmen sich nicht mal Zeit hinzusehen. Und Leute, die so brav und nett aussehen und man denkt, die sind schon fast gläubig, so wie sie aussehen, die spucken fast drauf. Wir wissen das nie, was wirklich in einem Menschen vorgeht, in einer Situation. Und wir wissen nie, was Gott vorhat, auch mit einer Stadt oder mit einer Gemeinde. Aber wenn wir erleben wollen, dass wir Siege erringen, die von Gottes Macht und Herrlichkeit bestimmt sind, dann müssen wir bereit sein, mitzukämpfen dafür, wie Abraham. Dann müssen wir ausziehen. Dann müssen wir in die Schlacht ziehen. Und dann werden wir die Siege erleben. Und dann werden wir auch erleben, und das ist ja dann manchmal wunderbar, gerade wenn man schwach ist und wenig Kraft hat, dann sieht man nachher, dann muss Gott wirklich gehandelt haben, sonst hätten wir das nicht erreicht. Abraham ist der Repräsentant des lebendigen Gottes. Durch diesen Sieg wurde klar in der ganzen Gegend, dass der Gott Abrahams ein enorm mächtiger Gott sein muss. Und wer auf Gottes Seite steht, der wird siegen. Auch wenn er in aussichtsloser Lage ist, das sehen wir auch hier. Das gilt auch heute für uns. Wer Jesus vertraut, wird am Ende bestimmt siegen. Auf jeden Fall. Also es ist wie ich mit GC, oder? Nur Gott ist viel zuverlässiger als GC. Da gibt es nie eine Abstiegsrunde. Sondern ist immer, der Sieg ist immer eindeutig klar. Gott hat den Sieg errungen und wer Jesus vertraut, ist immer auf der Seite des Siegers, auch wenn die anderen mich meinen, ich sei ein Verlierer. Denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt, sagt Johannes. Diesen Sieg macht uns unser Glaube möglich. Er ist es, der über die Welt triumphiert hat. Wer erringt also den Sieg über die Welt? Nur der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Der hat den Sieg errungen. Und den Sieg über die Welt errungen heißt, er hat den Sieg über das Böse errungen, er hat den Sieg über die zerstörerische Kraft errungen. Die zerstörerische Kraft hat in seinem Leben keine Macht mehr. Nun ist Gott am Werk. Er hat den Sieg errungen und am Schluss wird er triumphieren. Auch wenn die Leute spotten und sagen, jetzt ist er auf dem frommen Trip. Oder der spricht immer von Jesus. Oder wenn sie uns einschüchtern wollen, ja ihr mit eurem Jesus, wo ist er denn? Warum sind denn Leute bei euch krank? Und so weiter. Wenn sie uns einschüchtern wollen, wir wissen, wenn wir an Jesus glauben, wir sind auf der Seite des Siegers. Und alle werden mal sehen, dass wir auf dieser Seite sind. Wenn nicht in dieser Welt, dann in der ewigen Welt. Das ist das, was wir mit dem Billett gehört haben. Wir haben diesen Eintritt. Wir haben die Schlacht gewonnen, weil Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Dem Römer sagt Paulus, nur noch kurze Zeit, dann wird der Gott des Friedens den Satan zerschmettern und euch über ihn triumphieren lassen. Die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit euch. Ihr seid auf der Seite des Siegers. Und ich finde, dass das gut ist, wenn wir lernen, mit diesem Bewusstsein zu leben. Nicht mit dem Bewusstsein, ah, wir sind Arme und wenn ich von Jesus spreche, versteht mich niemand, sondern mit dem Bewusstsein zu leben, ich bin auf der Seite des Siegers. Ihr könnt mich verspotten, solange ihr wollt, ihr könnt mich lächerlich machen in der Öffentlichkeit, ich bin auf der Seite des Siegers. Ihr habt einfach keine Ahnung. Schlicht und ergreifend habt ihr null Ahnung, um was es geht, aber ich weiß das. Gott hat mir das gesagt und Gott sagt das jedem Mensch, der es wissen will. Wer an Jesus glaubt, ist auf der Seite des Siegers. Er kann geborgen sein. Er kann wissen, dass er den Sieg erlangen wird, auch wenn menschlich gesehen er in der Defensive scheint. Und noch etwas. Menschen, die mit Gott leben, sind ein Segen für andere Menschen. Das finde ich ein faszinierender Gedanke. Weil Lot mit diesem König von Sodom verschleppt wurde, wurden alle Könige von diesem Gebiet und alle Gefangenen und alles Gut von diesem Gebiet wurde wieder zurückgegeben. Nur wegen Lot. Weil ein Mann, der in den Augen Gottes gerecht war, mit in diesem Zug war, wurde das ganze Gebiet gerettet, hat Gnade Gottes empfangen. Das wäre übrigens der Punkt gewesen, wo sie hätte Buße tun können. Dann wäre vielleicht Sodom und Gomorra auch nicht zerstört worden. Das war eigentlich ein Mahnmal Gottes. Sie hätten sich vor dem Gott Abrahams beugen können. Und es wäre diesem Ort nichts geschehen. Aber interessant ist der Gedanke, dass wo Menschen Gottes sind, andere Menschen davon profitieren, ohne dass sie das merken. Und wir realisieren das selber auch nicht. Oft. Aber irgendwie finde ich das ein schöner Gedanke. Dass wenn ich irgendwo bin, kann ich davon ausgehen, dass andere Menschen ab und zu auch von diesem Segen profitieren, den ich habe. Einfach weil sie in meiner Nähe sind. Übrigens, dieser Gedanke hat man früher noch fast, vielleicht in einer komischen Art gepflegt. Man hat dann, die Leute haben dann ihren Priester gehabt, ihren Hauspriester. Eben mit dem Gedanken, wenn ich dann so einen habe, der kann dann für mich das Religiöse erledigen. Und dann bin ich bei Gott doch noch gut angesehen. Aber ich denke, dieser Gedanke finde ich trotzdem faszinierend, dass wir als Christen für viele Menschen ein Segen sind, einfach nur, weil wir unter ihnen leben. Und dass Gott da und dort gnädig ist und gnädig eingreift, weil Christen in einem Volk sind, weil er Völker verschont. Und hier sehen wir, hat er diese Städte verschont, einfach nur, weil Lot da mitgenommen wurde. Wäre Lot nicht mitgenommen worden, hätte Abraham keinen Finger gekrümmt. Als Abraham nach seinem Sieg über Kedorlaomer und die anderen Großkönige heimkehrte, zog ihm der König von Sodom entgegen ins Shevatal, das jetzt Königstal heißt. Auch Melchisedek, der König von Salem, kam dorthin und brachte Brot und Wein. Melchisedek diente dem höchsten Gott als Priester. Er segnete Abraham und sagte zu ihm, Glück und Segen schenke dir der höchste Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Der höchste Gott sei dafür gepriesen, dass er dir den Sieg über deine Feinde gegeben hat. Abraham aber gab Melchisedek den zehnten Teil von allem, was er dem König abgenommen hatte. Also Melchisedek kam Abraham entgegen, um ihm im Namen des Schöpfers zu segnen und zu beglückwünschen, dass er Frieden gebracht hat für dieses Gebiet. Und Abraham gibt ihm den Zehnten seiner Beute. Ich weiß, ich habe mir überlegt, soll ich jetzt ganz genau auf Melchisedek eingehen? Ich werde das irgendwann ein anderes Mal machen. Ich habe das in der Bibelstunde schon mal gemacht. Das wäre jetzt etwas zu kompliziert, wenn ich das jetzt noch alles erkläre. Aber was ich sagen möchte, Abraham hat den Zehnten der Beute gegeben. Das war damals eine übliche Geste, denn wenn jemand im Kampf zog, dann gab er den zehnten Teil dem Gott, dem er seinen Sieg verdankte. Und damit macht Abraham deutlich, dass er seinen Sieg dem Schöpfer verdankt. Und so gibt er den zehnten der Beute diesem Melchisedek, der ja dann im Neuen Testament eine ganz wichtige Bedeutung bekommt im Hebräerbrief, wo er dasteht für das Priestertum, das Jesus ausübt, also König und Priester gleichzeitig. Aber Abraham sagt hier, wer den Kampf gewonnen hat. Nicht er, sondern der Schöpfer hat ihn gewonnen. Mit seiner Kraft hat er den Kampf gewonnen, das macht er deutlich. Und im Prophet Jeremia heißt es, der Herr sagt, der Weise soll sich nicht wegen seiner Weisheit rühmen. Der Starke nicht wegen seiner Stärke und der Reiche nicht wegen seines Reichtums. Das geht uns natürlich wie Butter hin und sagen wir alle, ja natürlich, das ist so, als Fromme müssen wir das. Aber es ist gar nicht so selbstverständlich, dass wir uns nichts einbilden auf unsere Weisheit, auf unsere Stärke, auf unser Vermögen, auf unseren Reichtum. Grund, sich zu rühmen, hat nur, wer mich erkennt und begreift, was ich will. Nur wer Gott erkennt, kann sich rühmen. Denn ich bin der Herr, der Liebe, Recht und Treue auf Erden schafft. An Menschen, die sich danach richten, habe ich Freude. Also rühmen kann ich mich, wenn ich den Herrn kenne. Und wenn ich begriffen habe, was Gottes Absichten sind, dann habe ich Grund zu rühmen. Warum? Weil ich dann auf der Seite des Siegers bin und den Sieg erlangen werde. Mit meiner Weisheit, meiner Stärke und meinem Geld werde ich den Sieg nicht erreichen. Ich habe keinen Grund, mich deshalb zu rühmen. Das bringt mich alles nicht in den Himmel. Einzig und allein komme ich in den Himmel und werde gerettet für Zeit und Ewigkeit und habe den Sieg, wenn ich Gott erkenne und begreife, was er will und ihm nachfolge. Und Abraham ist Vorbild darin, wie er Gott die Ehre gibt, wenn er gesiegt hat. Und er hat nicht gesagt, oh, meine 318 Männer, hey Leute, ohne die hätte es Gott vergessen können. Sondern er sagt, ich habe super Männer, 318 Männer, aber auch wenn die noch so gut waren, ohne die Hilfe Gottes hätten wir keine Chance gehabt. Ich danke dir, Gott. Wie ist das mit uns? Wie haben wir es, wenn wir einen Erfolg zu verbuchen haben, auch im Geistlichen? Klopfen wir uns selber auf die Schultern? Haben wir gut gemacht? Gut gehabt, dass mich Gott hat? Was würde er auch machen ohne mich? Ich bin doch ein super Kerl. Oder können wir sagen, wunderbar, dass Gott mich gebraucht hat, diesen Dienst zu tun. Ich bin dankbar, dass er das gesegnet hat. Rühmen lassen können wir uns von den anderen. Das sollen andere tun. Wir selber, wir sollen Gott danken für das, was er getan hat. Und wenn er uns braucht, dass wir uns freuen können, dass er uns braucht. Und nun tritt der König von Sodom zu Abraham und er macht ihm ein Angebot. Der König sagt ihm, gib mir meine Leute zurück, alles andere kannst du behalten. Also alles, was sie geplündert haben, kannst du behalten. Das ist auch so etwas Verlockendes, oder? Jetzt hätte da Abraham nochmal so noch viel Zeugs mitbekommen, Gold und weiß ich was alles, und Tiere und alles. Aber Abraham will von dem überhaupt nichts wissen. Er sagt ihm, ich schwöre bei Jahwe, beim Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich halte nichts von dem, was dir gehört, auch nicht einen Faden oder Schuhriemen. Also nimm deinen ganzen Kasumpel selber mit. So etwas salopp gesagt. Weder Faden noch Schuhriemen. Nicht das Kleinste will ich von dir haben. Gott ist mein Zeuge. Du sollst nicht sagen können, ich habe Abraham reich gemacht. Diese Ehre soll nicht dir zukommen, sondern Gott allein, denn er hat mich reich gemacht. Und ich will nicht, dass du dich erdreist und einmal sagen wirst, Abraham ist ja nur so reich, weil er meine Beute bekommen hat. Gott hat mich reich gemacht. Ich nehme nichts für mich. Nur das nehme ich von dir, sagt er, was meine Leute verzehrt haben und was von der Beute auf meine Bundesgenossen Anne, Reschkol und Mamre entfällt. Die sollen ihren Anteil behalten. Also die anderen, die Verbündeten, die mit ihm gezogen sind, die sollen das bekommen, was man so normalerweise einem Sieger gibt. Aber ich nehme nichts. Niemand soll mir sagen, du hättest mich reich gemacht und somit der Ehre des Schöpfers Abbruch tun. Die Ehre soll ganz und gar Gott selbst gehören. Unser Glaube ist der Sieg. Durch den Glauben erlangten Menschen durch alle Jahrhunderte hindurch unglaubliche Siege. Sie vertrauten der Kraft Gottes. Sie waren schwach und Gott half ihnen. Paulus musste sogar lernen, dass Gott ihm sagte, dass er in den Schwachen mächtig ist. Es ist so, wie Gott handeln will, weil wenn wir stark sind, dann sind wir schnell an dem Punkt, wo wir sagen, gut haben wir das gemacht. Und Gott lässt uns manchmal auch im Leben so an unsere eigene Grenze herankommen, wo unsere Kräfte, unsere Fähigkeiten nicht mehr reichen, damit wir begreifen, dass er nun gehandelt hat und dass wir ihm die Ehre geben. Gott soll geehrt werden. In ihm haben wir den Sieg und wir sollen lernen, mit dem Abraham im Glauben in Schlachten zu ziehen, die uns aussichtslos scheinen, aber im Vertrauen auf Gott, weil wir wissen, er hat die Kraft und er hat die Macht. Und Gott segnet interessanterweise immer wieder Menschen, die in den Kampf ziehen und sich in aussichtslose Lagen hineinbegeben. Wo alle anderen sagen, zum Teil auch Christen, ah, die spinnen und was die wieder machen und das ist alles unvernünftig. Und nachher sind plötzlich alle perplex, wenn sie sehen, was Gott daraus gemacht hat. Gott segnet das. Und wir sind immer auf der Seite des Siegers. Ob wir in dieser Welt Lorbeeren davon tragen oder nicht, wir sind auf der Seite des Siegers. Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. So wünsche ich, dass wir auch in diesem Jahr miteinander vom Abraham ein Beispiel nehmen und in die Schlachten ziehen, als Gemeinde, im persönlichen Umfeld, und dass wir auch etwas wagen, auch wagen, das fällt uns schwer, also auf jeden Fall mir, wir uns auch wagen, uns zu blamieren. Und zwar nicht in dem, dass wir unhöflich sind, sondern in dem, dass wir kämpfen, damit das Evangelium verbreitet wird. Ich bete mit uns. Ja, Vater, unser Glaube ist der Sieg. Nicht weil wir stark sind, sondern weil du stark bist. Weil deine Kraft zählt und nicht unsere. Weil wir dir vertrauen können und nicht unsere Kraft dient dazu, dass wir gerettet werden, sondern wenn wir dir vertrauen, werden wir gerettet. Und niemand, keine Macht in dieser Welt kann uns je das wegnehmen, was du uns geschenkt hast, wenn wir an dir festhalten. In dir haben wir den Sieg, in dir sind wir auf der Seite des Siegers und durch dich haben wir unseren Platz bekommen, auch in der Herrlichkeit. Hilf uns, dass wir auch hier im Vertrauen auf dich leben, hilf, dass wir wieder neu auch ermutigt sind, den Kampf aufzunehmen, den wir oft als verloren sehen, und dass wir erleben dürfen, wie noch viele Menschen zum Glauben an dich kommen und ewiges Leben bekommen, damit dein Name geehrt wird von vielen Orten. Wir danken dir und beten dich an. Amen.